Der FC St. Pauli, er hat es geschafft, er ist in der Liga geblieben. Wir werden ihn auch in der nächsten Saison in der ersten Liga erleben. Und da freut sich nicht nur Mike Krückemeier vom Millerton drüber, sondern auch ganz viele Fans mit ihm. Aber er hat jetzt das Privileg oder die Pflicht, hier im Rasenfunk über diese Saison ein Fazit zu ziehen. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß.
Der Rasenfunk Royal.
Wie gesagt, ich kann nur immer sagen, ich kann nur immer auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich fand dieses Intro passend, Mike, denn das fühlt sich doch für euch an wie ein erster Platz, dieser 14. oder? Hallo und schönen guten Abend.
Hallo Max, einen wunderschönen Abend. Naja, also wir waren ja schon mal Erster. Wir haben ja einmal in der Historie des FC St. Pauli die Tabellenführung der ersten Liga gehabt. An einem ersten Spieltag durch ein 4:2 gegen die Blauen aus München.
Gott, also sprich, das ist quasi lange, schon Steinzeit.
Verjährt, ja. Also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, wir bleiben drin, hätte ich natürlich gesagt, super, und zu welchem Preis und gegen wen haben wir Relegation uns mit dem Elfmeterschießen durchsetzen müssen. Aber es fühlt sich toll an und wir sind sehr glücklich hier in Hamburg momentan.
Ja, und ich hätte dir das natürlich vor der Saison nicht sagen können, weil ich lag mit meinem Tabellentipp total daneben. Da muss man natürlich, also du darfst mir jetzt gerne alles an den Kopf werfen, was ich hören sollte, deiner Meinung nach, für meinen Tabellenplatz 18-Tipp für St. Pauli.
Nee, ich denke, ich hoffe, du schläfst schlecht, deswegen, das ist dann auch okay. Und du warst ja auch nicht alleine, das muss man ja ehrlich sagen. Also auch die HörerInnen haben ja den FC St. Pauli, ich glaube, auf Platz 17 dann zumindest getippt. Die waren also ein bisschen schlauer, aber viel auch nicht. Und ich glaube, auch wenn du bei uns gefragt hättest, also ich glaube, so redaktionsintern war schon ein gewisser Grundoptimismus da. Wir haben schon geglaubt, ja, das könnte klappen. Aber es war immer die ganz klare Option, wenn es doof läuft, werden wir irgendwie mit ganz viel Glück vor Kiel bleiben, aber dann ist es halt immer noch Platz 17.
Aber wie gewiss konntet ihr euch da eigentlich in der Redaktion sein, außer halt, dass man so ein Gefühl hat für die Spieler, weil es war ja so viel unklar nach dem Aufstieg. Hürzeler weg, Blessin da und ja, ich meine, ich habe dann auch auf millerton.de danach gelesen, was er so für ein Trainer ist und so weiter und so fort. Aber ehrlicherweise war es dann doch ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte und das muss ja euch kaum anders gegangen sein vor der Saison.
Genau, richtig, wie du sagst. Und es ist natürlich auch so, dass wir geguckt haben, okay, was hat er bisher für Fußball gespielt? Oh, passt das zu uns? Ja, es gab da auch so Vergleiche. Ist das Gleiche, was Hürzeler spielt? Und die Tendenz war so ein bisschen same, same, but different. Und im Endeffekt hat sich das auch bestätigt. Also er hat ja schon eine Umstellung in der Taktik zu Saisonbeginn gemacht. Die ist ihm auch von vielen, ich will nicht sagen um die Ohren gehauen worden, aber schon sehr negativ ausgelegt worden, dass er dann auch dran festhielt. Wir sind ja wirklich schlecht in die Saison gestartet mit Niederlagen ohne Ende. Und dann hat er leichte Anpassungen vorgenommen und viele sagen, ja, dann hat er es endlich eingesehen. Und ich glaube, das stimmt so gar nicht, sondern er hat schon von Anfang an eine sehr gute Idee gehabt und hat dann die auf Außen da für uns rauf und runter laufen, sprich gerade in der letzten Saison waren es Elias Saad und Dapo Afolayan, den musste er erst seine Idee von Defensive näher bringen und das hat gedauert. Und als die dann soweit waren, haben sie wieder gespielt. Und schwupps lief's besser. Und dann haben alle gesagt, siehst du, jetzt spielt er wieder mit der Hürzeler-Elf und dann ja, klappt
genau,
das auch.
Genau, ja, stimmt.
Und das stimmt aber halt so nicht, weil es war die Hürzeler-Elf, aber es war nicht der Hürzeler-Fußball. Er hat schon da sein eigenes Ding draus gemacht und das war das, was uns am Ende den Erfolg beschert hat, bin ich mir sicher.
Wobei dieses Beibringen der Defensive, wenn ich mir da die jüngsten Aussagen von Afolayan nach dem 34. Spieltag höre, vielleicht nicht ganz so eingesunken ist mit voller Begeisterung, war er da ja nicht zu vernehmen.
Nee, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was uns durch die Sommerpause begleiten oder vielleicht auch gar nicht mehr lange begleiten wird, aber da gucken wir vielleicht gleich am Ende nochmal drauf.
Nee, so weit wollte ich noch gar nicht, aber zu dieser Saison gehört ja mit dazu, dass nicht nur der Trainer gewechselt hat, sondern auch mit Marcel Hartl haben sich gefühlt 80 Torbeteiligungen aus der Zweitligasaison ja auch noch verabschiedet. Das ist so irre, weil man das eigentlich schon wieder vergessen hat. Also natürlich St. Pauli-Fans ist das noch eher, ein Thema, weil ja auch die Art und Weise, habt ihr auch viel zu im Millern-Ton zu gesagt, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Aber jetzt so in der Retrospektive, wie wurde das denn eigentlich jetzt aufgefangen?
Naja, wenn du jetzt anguckst, wie viele Tore wir geschossen haben, kann man natürlich mit Fug und Recht sagen, gar nicht. Das ist natürlich die eine Wahrheit, die sich auch nicht...
Habe ich uns da gerade eine Brücke in den ersten Aspekt reingebaut, vielleicht schon, gell?
Schon so ein bisschen. Soll ich den nennen, den ersten
Aspekt? Ja, sehr gerne.
Also es ist so, es gibt diesen klassischen Spruch und ich habe ein bisschen abgewandelt, Offense wins Punkte, Defense wins Klassenerhalt. Und ich glaube, das ist das, was für den FC St. Pauli schon auf jeden Fall zutrifft. Und ich glaube, war es Eva, die gesagte, Arminia Bielefeld hat mal weniger Tore geschossen und ist trotzdem drin geblieben. Und wir haben jetzt 28 Tore, das ist wirklich nicht viel. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo wir in Führung gegangen sind, haben wir auch nicht mehr verloren. Und das ist natürlich etwas, was ein unfassbares Fund in dieser Saison war, dass du dich auf deine Defensive verlassen konntest. Und es gab auch bei uns natürlich immer wieder Kommentare nach dem Motto, ja, aber Kiel schießt auch viel mehr Tore. Ja, super, die haben jetzt 21 Tore mehr geschossen, aber sie haben halt auch so viele Punkte weniger, dass sie direkt wieder runtergehen. Und am Ende kann man dann sagen, alles richtig gemacht, FC St. Pauli. Und ich denke, diese defensive Stabilität, die Blessin wirklich in die Mannschaft reingeprügelt hat und die vor allem auch von der Mannschaft so angenommen wurde, dass man das, ich glaube, nur Weißhaupt hat es gesagt, wie viel Spaß das hier macht, defensiv zu arbeiten. Das sei ihm in seiner Fußballkarriere vorher so nicht begegnet, so ungefähr. Und ich glaube, das ist etwas...
Er lag nicht auf einem Zimmer mit Erfolien.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, dann haben sie da vielleicht unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube auch, man tut Erfolien schon ein bisschen Unrecht, weil auch er arbeitet defensiv. Das ist nicht anders zu bewerten. Das hat er gemacht, sonst hätte er wahrscheinlich auch wirklich nicht gespielt. Ja. Und wenn man dann sieht, mit was für Spielern wir in der Defensive agiert haben, ich glaube, wenn man da vor der Saison gesagt hätte, diese Leute stellen am Ende der Saison die zweitbeste Defensive der Liga, ja, hättest du nicht viele Leute gefunden, die das unterschrieben hätten. Also das ist schon sicherlich etwas, was sehr überraschend ist und was, ja, wie gesagt, unser Fund in dieser Saison war.
Und das muss man nämlich wirklich nochmal unterstreichen. Es ist die zweitbeste Defensive der Liga hinter dem FC Bayern. Und deswegen kannst du mit 28 Toren dann nämlich auch in der Liga bleiben. Jetzt ist es ja aber so, dass in der Aufstiegssaison St. Pauli auch schon die beste Abwehr der zweiten Liga hatte. Und damals habe ich mir von Tim noch erklären lassen, ich war ja beim Spiel gegen Holstein, war ich im Stadion, saß neben ihm und da habe ich den vollen Crashkurs St. Pauli bekommen. Und da hat er mir erzählt, ja, mit dem Ball ist es so und so und gegen den Ball ist es vor allem Eintracht Frankfurt. Da dachte ich mir, okay, alles klar, kann ich mitarbeiten. Hat sich denn da nochmal was verändert jetzt in dieser Saison?
Also ich glaube, es war auf jeden Fall, damit kommen wir fast schon zu einem der nächsten Aspekte, man musste ja während der Saison auch immer wieder personell was verändern und einer der Master-Moves war dann im Endeffekt auf die Verletzung von Carol Metz damit zu reagieren, dass man Erik Smith dann wieder zurückzieht.
Mhm. Und in die Innenverteidigung.
In die Innenverteidigung und das hat einfach so unfassbar gut funktioniert. Ich glaube, das hat vorher auch keiner in der Art und Weise so vorhergesehen. Und beziehungsweise man hat immer gesagt, nee, das kannst du nicht machen, weil Smith ist im Mittelfeld viel zu wichtig. Da verlieren wir ja den Impact, den er da auf der Position hat. Und das hat man dann auch wieder aufgefangen. Und dadurch, glaube ich, oder anders, die Mannschaft hat sehr schnell gemerkt, ja, wir verlieren hier, ja, wir zahlen richtig Lehrgeld. Aber wir werden halt auch nicht abgeschossen. Und solange wir diese Stabilität in der Defensive haben, werden wir zu unseren Punkten kommen. Und das hat die ersten Spiele noch nicht so die Früchte eingebracht. Aber es ging dann ja sehr schnell dann los. Und dann hat man auch gemerkt, dass einfach die Defensive das Zünglein an der Waage ist. Und wir haben einfach, das muss man auch sagen, für mich zumindest, Alexander Blessin hat auch alle Defensivspieler nochmal besser gemacht. Und auch wenn ich jetzt die Namen nenne, so Hauke Wahl für mich zum Beispiel, unfassbare Saison gespielt. Und das war seine erste Erstligasaison. Also hätte, glaube ich, vorher in der Form keiner gedacht. Man hat auch immer gesagt, oh, wir haben in der Innenverteidigung ein massives Tempoproblem. Ja, kann man aber offensichtlich durch gutes Stellungsspiel vielleicht auch zumindest in großen Teilen ausgleichen.
Und einen sehr guten Torhüter dahinter. Also Bassi hat den besten Post-Expected Goals-Wert aller Bundesligisten. Das heißt, quasi statistisch gesehen war er der beste Shotstopper auf der Linie, hat dazu noch 4 Strafstöße pariert, Bestwert gemeinsam mit Union. Jetzt ist aber das Interessante bei dieser Saison von St. Pauli, dass es nicht gut losging, es sich dann aber relativ schnell so angefühlt hat, als sei St. Pauli in der Liga angekommen, früher als zum Beispiel bei Holstein Kiel, die haben damit bis irgendwie zur Mitte der Rückrunde gebraucht. Ich würde sagen, dass dieses Heimspiel gegen Leipzig, das 0:0, der erste Punkt, dass das ganz, ganz wichtig war. Und obwohl es sich aber immer ganz gut angefühlt hat, weil eben St. Pauli eigentlich immer nah dran war und nie wirklich abgeschossen wurde, gibt es ja trotzdem kaum Phasen in der Saison, in denen sich mal Siege aneinanderreihen oder mal so eine kleine Ungeschlagen-Serie gestartet wurde. Erst dann irgendwann in der Rückrunde, als es dann auch darum ging, jetzt den Klassenerhalt wirklich mal fix zu machen, da kam das dann zustande. Jetzt mal so im Nachhinein betrachtet, gibt es dafür eigentlich irgendeinen Grund, dass auf jeden Sieg dann immer verlässlich erstmal 2 Niederlagen wieder gefolgt sind?
Also ich glaube, wir hatten tatsächlich einen für uns sehr undankbaren Spielplan, weil es ging halt Niederlage gegen Heidenheim. Ne? Da hat man vor der Saison, weiß ich nicht, wie andere das gesehen haben, aber ich habe so für mich, ja, Kiel, vielleicht Bochum, vielleicht Heidenheim, vielleicht, und das darf ich gar nicht laut sagen, Mainz und vielleicht Augsburg. Das waren so die Vereine, die ich auf dem Zettel hatte, mit ganz viel Glück vielleicht Hoffenheim.
Da sieht man, dann, wie lange ihr nicht mehr in der ersten Liga wart. Augsburg kannst du immer rausnehmen aus so einer Ränge. Ja. Das ist wie Heidenheim, aus anderen Gründen, aber es ist so.
Ja, und dann spielst du gegen Heidenheim und dann geht das schon mal gleich mit so einer, also eigentlich wirklich guten Leistung los, aber du lässt dich halt zweimal auskontern und du siehst halt, dieses eine Jahr hat denen schon offensichtlich so viel mehr Erfahrung gegeben, dass wir die gar nicht einfangen können. Dann verlierst du Scheiße bei Union durch einen abgefälschten Schuss. Ah, dann verlierst du mit einem wirklich schlechten Spiel in Augsburg. Und das war, glaube ich, wirklich so ein Start, wo alle gedacht haben, ach du Scheiße, das kann richtig nach hinten losgehen. Und was der Max vor der Saison mit Platz 18 gesagt hat, das ist völlig richtig. Hat keiner geglaubt. Aber
da hätten wir skeptisch werden müssen, wir alle. Wenn ich richtig liege beim Saisontipp, nie ein gutes Zeichen. Das dreht sich noch.
Und dann ist es natürlich so, dass wir auch tatsächlich auswärts besser gespielt haben als zu Hause, weil man natürlich dann das Umschaltspiel aus einer sehr stabilen Defensive offensichtlich auswärts dann auch besser bestreiten kann, Klammer auf, besonders in Baden-Württemberg, haha, was ja für lange Zeit tatsächlich unsere einzigen Siege auch waren. Und ich weiß nicht, also bis zum ersten Heimsieg hat es ja auch dann irre lang gedauert. Ich glaube, wir haben erst gegen Kiel am 12. Spieltag, genau. Und das war dann auch so ein Spiel, wo du dann ja auf jeden Fall schon wieder gewinnen musst, auf jeden Fall, nicht nur den ersten Sieg geholt, sondern das erste Heimtor geschossen. Also es gingen ja inzwischen schon Leute auf die Suche nach Song 2, weil man es bei uns so lange nicht mehr gehört hatte. Und ja, vielleicht war der Spielplan nicht unser Freund, vielleicht hatten wir auch wirklich Pech. Wir haben auch gegen gute Teams immer, oder gegen die herausragenden Teams der Liga haben wir immer gut ausgesehen. Mhm. Aber wir haben es halt nicht in Ergebnisse ummünzen können, ganz lange.
Und das hat eben so eine komische Gesamtgemengelage ergeben, dass du gefühlt nah dran warst, aber eben die Ergebnisse so oft nicht gepasst haben. Ich meine, das Bayernheim-Spiel dafür ist ein super Beispiel. Keiner sagt danach, Bayern hätte hier unverdient gewonnen, aber es wäre auch falsch zu behaupten, Bayern hätte sich irgendwie ein Füllhorn an Chancen erspielt. Das war irgendwie ein Distanzschuss von Musiala und ja, der war gut, passt schon, fahren sie halt wieder mit dem Dreier nach Hause. Aber eigentlich hat St. Pauli kaum Fehler gemacht in diesem Spiel und viel, viel weniger Fehler als ganz viele andere Gegner von Bayern. Unter anderem Kiel war ja am 3. Spieltag diese mit 6:1 richtig unter die Räder gekommen. Also eine seltsame Gemengelage und vor allem diese Heimschwäche. Ich glaube, man muss es ja wirklich so nennen. Bei nur 3 Siegen zu Hause, 5 Unentschieden, also punktemäßig ist es okay. Aber von den Toren her, man hat den alten Tasmania-Berlin-Rekord eingestellt und man möchte keine Rekorde von Tasmania-Berlin einstellen, dass man nur in 6 Heimspielen überhaupt treffen konnte innerhalb von einer Saison. War das irgendwie antizipierbar? Wie war das in der zweiten Liga? Wie kam denn das zustande?
Naja, ich glaube, wir sind wieder bei dem Punkt Defense wins Klassenerhalt. Du hast einfach alles dieser Defensivarbeit untergeordnet. Und du hast immer rausgegeben, die Null muss stehen, so ungefähr, auch wenn dieser Satz zum Glück weiterhin bei Stevens bleibt und bei uns nicht so wirklich formuliert wurde. Aber jeder Mannschaftsteil hat erstmal nach hinten gearbeitet. Und hinzu kommt, wir hatten diesen klassischen Strafraumstürmer als Typen nicht im Kader. Morgan Gilavogie ist ein super Flügelstürmer, ist auch ein super Stürmer für uns, der uns auch nächstes Jahr bestimmt gut helfen wird, wenn wir ihn denn kaufen, Klammer zu. Und Johannes Eggestein ist auch ein super zweiter Stürmer, der den letzten Pass spielen kann und so weiter und so fort, der auch mal einen guten Abschluss hat, aber der halt nicht da vorne sich hinstellt und sagt, spielt mich an, ich dribbel drei Leute aus und mach dann das Tor. Und dadurch fehlte einfach diese offensive Wucht und dadurch fehlte auch die Leichtigkeit, die dann dadurch entsteht, wenn du einfach mal merkst, ja, wenn der Gegner zwei Tore macht, machen wir halt drei. Also das hatten wir in der zweiten Liga teilweise. Da war diese offensive Wucht da. Da hattest du halt auch Leute wie Hartl. Da bist du auch durch Standardsituationen zu ganz vielen Toren gekommen. Und das ist ja auch so ein Punkt, der dies Jahr lange Zeit wirklich gefehlt hat. Und ich glaube auch, Standardsituation ist einfach ein Riesenunterschied zwischen Liga 1 und 2. Du hast, bestes Beispiel, Jackson Irvine. Wie viel Kopfbälle, wie oft kommt er wirklich auch frei zum Kopfball? Mhm. Aber das Scheißding will nicht rein. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Zitterkopf dann in dem Fall gewesen. Und wahrscheinlich baut sich sowas auch mental irgendwie auf, wenn man so lange nicht trifft. Aber ich glaube, grundsätzlich verteidigen einfach Erstligisten Standards viel, viel besser. Und deswegen haben wir da weniger Tore gemacht. Ich glaube nicht, weil Hartl weg war und der die Ecken nicht mehr schoss. Ich glaube, dass es einfach der Qualitätsunterschied zwischen beiden Ligen ist und uns deswegen diesen Standards als zusätzlicher Punkt fehlte. Ja, und dann ergibt das eine das andere. Und du hast auch wirklich eine unfassbar schlechte Chancenverwertung gerade im ersten Saisondrittel gehabt. Und das eine ergibt das andere. Und gerade auch diese Heimtorlosigkeit hat sich natürlich auch furchtbar nervig aufgebaut. Also Alexander Blessin wollte da auch gar nicht mehr drüber reden. Kann ich total verstehen. Aber genauso kann ich auch alle MedienvertreterInnen dann verstehen, die dann sagen, ja, aber sie habt immer noch kein Heimtor geschossen. Ja, es ist halt so. Und das dann aufzubrechen, war gegen Kiel bitter nötig und hat dann zum Glück auch funktioniert.
Ja, und trotzdem ist es deswegen irgendwie auch eine seltsame Saison im Nachhinein. Also erstmal kommt man ja nicht dran vorbei, dass viele Dinge gut funktioniert haben, sonst wäre man nie im Leben in der Klasse geblieben. Und St. Pauli war eigentlich auch, abgesehen vom schlechten Saisonstart, nie so wirklich in Gefahr. Also die entscheidenden Spiele, mit denen Konkurrenten von unten St. Pauli hätten packen können und sich an ihn hochziehen, die hat man in der Regel zumindest nicht verloren und die meisten davon gewonnen. Allzu viele Unentschieden gab es ja auch gar nicht für St. Pauli. Und du hattest 10 Spiele, in denen du dem Gegner einen Expected Goals Wert von kleiner als 1,0 gegeben hast. Das ist ein fantastischer Wert für einen Aufsteiger. Ist auch nur eine Statistik, ist mir schon klar, aber sagt ja was aus. Wir haben ja die Spiele gesehen und deswegen passt die Statistik dazu. Und du hattest aber auch 16 Spiele, in denen du selbst einen Expected Goals Wert von kleiner als 1 hattest. Und da ist halt dann die Frage, also natürlich gibt es ein Qualitätsproblem in der Chancenverwertung, ob das jetzt Stürmer oder formbasiert ist, also quasi ob es an Personen hängt oder an der Form der Personen. Das ist immer so ein bisschen so eine Blackbox, aber ehrlicherweise komplett überrascht hat es einen nicht, weil das konnte man in der Saisonvorschau auch schon erahnen, wer soll da die Tore erzielen. Aber du hattest ja auch ein Problem eben damit, dann die Chancen zu kreieren. Daher kommen ja diese niedrigen Expected Goals Werte. Das ist ja auch, weil man einfach insgesamt wenige Schüsse hatte. Was hat denn da dann gefehlt? Du hast jetzt gerade schon über Standardsituationen gesprochen. Konter waren so ein Thema, wo man gesehen hat, in der Rückrunde war das dann viel besser, auch unter anderem mit Noah Weishaupt mit dabei, dass das in der Hinrunde vielleicht gefehlt hat, aber jetzt so in der Rückschau, was waren die Dinge, die einfach noch zu wenig da waren und es ist aber nicht ins Gewicht gefallen, weil die Defensive so gut war?
Ich glaube auch, dass uns die Verletzung von Elias Saad unfassbar ins Kontor geschlagen hat, weil der war dann hatte ich ja vorhin gesagt, ne? Erstmal musste Blessin ihm und Afolayan so ein bisschen die Defensivarbeit beibringen. Und dann war er gerade so im Rollen. Wir hatten gerade in Freiburg endlich den ersten Sieg geholt, auch wirklich nicht nur mit hinten drin stehen, sondern wirklich auch mutig nach vorne gespielt und dann 3-0 gewonnen. Und dann kam dieses Spiel gegen Mainz. Und es war auch wirklich eine saublöde Situation. Wir lagen 3-0 hinten. Es waren, glaube ich, die 88. Minute oder sowas und es war irgendein Zweikampf auf außen und ja, Dominic Kor muss sich auf St. Pauli momentan nicht um Freiburg bemühen, würde er nicht kriegen, also auch die nächsten Jahre nicht. Der haut ihn da halt um und dadurch fehlt Ilias Saad. Und ich glaube, das wäre so ein Unterschiedsspieler gewesen, der uns dann auch in der Chancenkreierung allein durch Einzelaktionen, durch Dribblings wieder hätte mehr Möglichkeiten gegeben. Und dann, ja, hast du das schon auch im Heimspiel gegen Wolfsburg gesehen. Wir waren wieder die bessere Mannschaft. Wir haben mehr Chancen kreiert, aber das Ding will einfach nicht rein. Und manchmal ist Fußball einfach so. Da ist es vielleicht auch dann einfach ein Kopfding. Also ich glaube, gegen Wolfsburg haben wir, müsste ich nachgucken, aber da hatten wir, glaube ich, genug Chancen. Ja. Aber sie wollen halt einfach nicht rein. Und manchmal fehlt einem da die Erklärung.
Ja, und ich fand jetzt den Verweis auf Saad insofern interessant, weil man ja normalerweise würde man sagen, naja, was macht so ein Spieler, der halt gut im Dribbling ist, was macht das für einen Unterschied? Schätzt man da nicht vielleicht die Qualität der Verteidiger in der ersten Liga ein bisschen gering? Aber tatsächlich war das eine Qualität von St. Pauli in dieser Saison. Von den Toren, die ja nicht besonders zahlreich waren, sind 7 nach erfolgreichen Dribbling-Aktionen gefallen. Und das ist ein Wert, da sind nur Bayern, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart und Leverkusen besser. Also allesamt wirkliche Top-Teams, vor allem auch Ballbesitz-Top-Teams. Das heißt, da ist man auf Rang 6 in der Liga. Und wenn man sich das anschaut und sich überlegt, okay, wenn jetzt Saad noch fit geblieben wäre, 2 mehr hätten wir hier auf jeden Fall stehen. Und dann wäre das eine wichtige Säule gewesen, weil tatsächlich nach Standardsituation hat man ja nur 2 Tore erzielt. Das ist ja wirklich traurig, muss man sagen. Ja. Du hast es ja schon angesprochen. Ich will jetzt aber gar nicht, dass wir hier so viel im Negativen bleiben, weil das wäre total unangemessen. Denn wir haben jetzt quasi schon rausgearbeitet, okay, Offensive ging so, Defensive absolut top, Champions League Niveau und das Ganze fußt aber ja auf dem zweiten Aspekt, den du mitgebracht hast, nämlich eine irren Hingabe und unter anderem abzulesen an der Laufbereitschaft. St. Pauli ist das laufstärkste Team der Liga und das scheint ja so die Basis für alles gewesen zu sein. Also magst du da noch ein paar Worte zu sagen, was hat diese Saison dahingehend geprägt?
Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist das Spiel, was du schon nanntest, nämlich der 4. Spieltag gegen RB Leipzig, wo wir, also das ganze Stadion hat auch gemerkt, das war so ein Change-Moment in der Saison. Und am Ende steht trotzdem nur ein 0-0. Aber wir haben gegen ein Team, was jetzt am Ende nicht im Europapokal ist, aber zu der Zeitpunkt ja auch noch ein Champions-League-Team war, haben wir den Gegner beherrscht. Wir hatten mehr Chancen und ja, wir machen halt das Tor mal wieder nicht. Und das war aber so ein Spiel, wo du gemerkt hast, okay, wir müssen hier in jedem Spiel 110, 120, wie viel Prozent auch immer bringen und ans absolute Maximum gehen. Und trotzdem kann es mal nicht reichen, weil es halt die erste Liga ist und nicht mehr die zweite Liga. Und trotzdem hast du in dem Spiel gemerkt, okay, also grundsätzlich kann das Team das. Grundsätzlich hat das Team Bock zu rennen, zu kämpfen, zu grätschen und kann halt für einen Aufsteiger auch noch einen ganz vernünftigen Ball spielen. Und ich glaube, das war so der Moment, wo viele gesagt haben, ja, okay, also jetzt scheiß auf die 3 Niederlagen. Irgendwie kriegen wir das schon noch hin. Und da war es natürlich eine sehr glückliche Fügung, dass du dann am Spieltag drauf in Freiburg 3-0 gewinnst. So, aber ich glaube, dass das Spiel hat auch dem Letzten im Team wahrscheinlich inklusive Afolayan dann auch klar gemacht, okay, es geht nur über den Einsatz. Es geht nur darüber, dass wir uns hier zerreißen und das in jedem Spiel.
Und so hast du eben unter den Top 10 der laufstärksten Spielern hast du 2 St. Paulianer, einmal mit Philipp Treu und einmal mit Hauke Wahl, und Jackson Irvine wäre eigentlich der laufstärkste Spieler der Liga geworden, der hat sich dann hinten raus verletzt, zu einer Verletzung kommen wir auch auf jeden Fall noch. Weiß man denn was, wie Alexander Blasin das hinbekommen hat? Also ich kenne bis hin zu Top-Vereinen, BVB, Entschuldigung, ich hatte was im Hals, Teams, die sich sehr freuen würden, wenn sie so eine Fitness im Team hätten.
Also es ist ja nicht so, dass er bei Null anfangen musste, sondern auch in der zweiten Liga waren wir schon super laufstark. Da ist natürlich dann mit Marcel Hartl der Laufstärkste dann tatsächlich gegangen. Aber ich glaube, darauf konnte man schon aufbauen. Wir haben ja auch im restlichen Staff außerhalb von Blessin sind ja nahezu die gleichen Leute handelnd geblieben. Unter anderem auch der Co-Trainer Peter Nemeth und auch der Athletik-Coach. Und das Einzige, was da ausgetauscht wurde, war jetzt der Torwarttrainer. Der ist vielleicht für die Physis der restlichen Feldspieler nicht verantwortlich. Und ich glaube, da das passt zu Blessins Philosophie. Und ich glaube, da konnte er einfach dann gut auf dem aufsetzen, was Hürzler einfach in der Saison vorher schon gepredigt hatte. Und hat dann halt noch diesen kleinen Schubser Defensivstruktur noch reingegeben. Und wie gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo es dann funktioniert hat, wo die Leute verstanden haben, ja, so kommen wir zum Erfolg, da war es dann auch tatsächlich ein, ja, intrinsische Motivation ist, glaube ich, der Begriff, den man da verwenden kann, dass die Spieler auch wirklich dann Bock hatten zu laufen und zu rennen.
In dem Fall hätte man auch sagen dürfen, es war ein Selbstläufer.
Ah, scheiße, mir passt ja, sehr gut.
Nein, nein, du warst einfach nur generös dem Host gegenüber, das ist ja auch ein sehr bemerkenswerter Zug. Aber wir haben jetzt so oft schon über Alexander Blessin gesprochen, über das, was er eben mit dem Team umgesetzt hat. Wie hat dir denn generell seine Kommunikation nach außen hin gefallen? Welches Fazit kann man denn aus seiner Sicht jetzt ziehen nach dieser Saison?
Ich glaube, er war ja vor der Saison wirklich nur Leuten ein Begriff, die sich sehr tief mit der Trainermaterie beschäftigen, also zumindest hier in Deutschland. Er kommt natürlich aus der RB-Schule und er hat auch im Ausland, insbesondere mit Saint-Gilloire, natürlich bemerkenswerte Erfolge erreicht. Aber belgische Liga, sind wir ehrlich, also außer, dass sie jetzt Frankfurt rausgeschmissen haben, kriegst du das halt auch nicht so richtig mit. Und ich glaube, mit seiner kompletten Art, auch in den Pressekonferenzen, hat er sehr gewonnen, hat auf jeden Fall hier seinen Stempel hinterlassen schon. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es dem Alter geschuldet ist, keine Ahnung, Fabian Hürzler und St. Pauli waren eine Zweckehe, wenn man das so formulieren will. Also ich will wirklich keine schlechte Silbe über Hürzler verlieren. Er hat einfach hier alles gegeben und er hat dem FC St. Pauli den Aufstieg beschert, den wir über Jahre herbeigesehnt haben. Trotzdem war es halt nie so eine richtige Liebesheirat. Also es war immer, er ist sehr rational gewesen. Und da merkt man in den Pressekonferenzen jetzt mit Alexander Blessin schon, vielleicht ist es auch die Lebenserfahrung, keine Ahnung, vielleicht ist es das Alter, er ist sehr viel entspannter, er ist sehr viel lockerer und es menschelt einfach sehr viel mehr. Und auch die Art und Weise, wie er dann irgendwann so diesen Ewald Lien-Gestus übernommen hat und mit den Fans im Stadion gejubelt hat, das passt natürlich sehr gut. Und ich glaube, dass das wird nicht seine letzte Station in Deutschland gewesen sein, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, dass die nächste noch sehr lange dauert, aber ich glaube, der wird seinen Weg noch gehen.
Weiß man denn inzwischen, ob das jetzt Teil des Deals war, dass Hürzeler zu Brighton geht und der Investor bei Brighton, der ist ja auch bei Saint-Gilloise involviert?
Ja, das ging als Gerücht immer so rum. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht wir am Ende etwas weniger dann an Ablöse bezahlt haben. Aber ich glaube nicht, dass es so eine Absprache war, weil ich glaube schon, dass Alexander Blessin wollte zurück nach Deutschland, auch familiär bedingt. Und da kam das Angebot von uns dann ganz praktisch. Ich glaube auch, weil ja, können wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich glaube, er ist ganz froh, dass wir nicht europäisch gespielt haben bisher und es auch nächste Saison nicht tun werden. Und
warum ist er darüber nicht froh?
Dass ja, weil das auch ein bisschen Zeit für die Familie dann bringt. Ach, die wohnt so. Ja noch in Stuttgart. Und wenn du mit Saint-Gilloire im Europapokal spielst, also weil die Entfernung Brüssel-Stuttgart ist jetzt ja nicht größer als Hamburg-Stuttgart. Vielleicht gibt es ein bisschen bessere Verbindungen, aber grundsätzlich
ist es jetzt. Naja gut, hier musst du mit der Deutschen Bahn fahren, also das ist dann vielleicht ja.
Und so, und wenn du dann aber Europapokal spielst, dann bleibt halt gar keine Zeit mehr übrig für irgendwas. Und da haben wir jetzt vielleicht dann doch den einen oder anderen freien Tag mehr bereitgestellt.
Und glaubst du, dass die Art und Weise, wie jetzt St. Pauli gespielt hat, dass das auch Blessin-Fußball ist? Oder ist er einer jener Trainer, die eher pragmatisch vorgehen, sich angucken, was habe ich im Kader, was ist der schnellste Weg zum Erfolg und dann darauf aufbauend eher vielleicht mal Elemente ihrer eigenen Philosophie umsetzen wollen?
Ja, da bin ich dann, glaube ich, doch zu sehr Fußballfan, um das im Detail auseinandernehmen zu können. Ich glaube schon, dass das, was wir am Ende gespielt haben, sehr viel mehr Blessin-Fußball war, als das, was am Saisonbeginn da war. Mhm. Und ich glaube aber schon, dass er sehr pragmatisch das annimmt, was er an vorhandenen Dingen vorfindet und das eben dann auch versucht, mit Geduld und Zeit und Spucke über die Runde zu bringen und dann in seine Richtung zu drehen. Also ich glaube, das hat man in der Saison auch schon sehr gut gemerkt.
Ja, und ich fand das eben sehr interessant. In den letzten Wochen konnte man wirklich schöne Muster sehen bei St. Pauli. Also so flaches Aufbauspiel, flügellastig, aber auch halbraumlastig. Immer wieder dieses Steilklatsch-Geh, immer eine Bewegung desjenigen, der den Pass gegeben hat. Also bis auf die Innenverteidiger blieb da eigentlich niemand stehen. Und das hatte schon, also da war auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Und es hat mich so in einigen kleinen Elementen ein bisschen an Werder erinnert und ein bisschen auch an Mainz 05, bei denen das nämlich auch so war, dass im ersten Moment wurde erstmal stabilisiert und im zweiten dann haben Henriksen und Werner dann da was draufgesetzt und eben sich was überlegt, dass du durchs Pressing durchkommst. Weil das ist die Herausforderung in der ersten Liga. Was machst du, wenn du vom Gegner gepresst wirst? Und wie kommst du gefährlich ins Angriffsdrittel, wenn der Gegner vielleicht schon führt aus irgendeinem Grund oder er kein Interesse am Ball hat? Diese Teams gibt's auch in der ersten Liga und dich eben in der eigenen Hälfte empfängt. Und da hat das, finde ich auch, also im Frühjahr gab's Spielzüge bei St. Pauli, die waren 1A. Die sahen einfach richtig gut aus, bis es dann in den Strafraum ging. Da hat es dann ehrlicherweise leider oft aufgehört. So ehrlich muss man sein. Aber gut, will jetzt nicht wieder dieses Thema aufmachen.
Ja, aber gerade der Punkt, den du nennst, ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt. Was tun, wenn man zurückliegt? Also das haben wir ja ganz, ganz, ganz lange nicht hinbekommen. Also es war tatsächlich der 20. Spieltag gegen Augsburg, als wir zum ersten Mal in der Saison nach einem Rückstand überhaupt noch einen Punkt geholt haben.
Stimmt, krass. Ja.
Es drehte sich dann sehr schnell ins Gegenteil. Wir haben dann auf einmal nur noch gepunktet, wenn wir zurücklagen. Bisschen übertrieben. Aber das war auf jeden Fall etwas, was uns sehr schwer gefallen ist. Und da hat es uns immer in die Karten gespielt, wenn wir in Führung gegangen sind. Aber sobald wir zurückliegen, war das wie Stecker ziehen. Der große Punkt ist, wir sind nie auseinandergefallen. Wir haben immer weiter gespielt. Aber wir kamen halt nicht mehr in die Situation, dass wir noch Punkte mitnehmen konnten. Und das die einzige kleine Ausnahme war tatsächlich das Spiel in Dortmund, wo wir nach dem Rückstand zumindest noch den Ausgleich kassiert haben und dann sehr unglücklich am Ende verloren haben. Aber ansonsten war ein Rückstand immer gleichbedeutend mit, ja, okay, die Punkte sind weg.
Hm. Ja, es war wirklich eine sehr interessante St. Pauli-Saison. Und du hattest noch einen Punkt mit drin, den würde ich jetzt gerne vorziehen. Denn es gibt vor allem einen Unterschied zur letzten Erstligasaison, den du ausgemacht hast. Kannst du mir darüber mal ein paar Worte erzählen?
Genau, die letzte Erstligasaison, die sehr Alten unter uns erinnern sich, ist schon sehr lange her. Und wir sind da nach einem Sieg im Februar im Derby quasi schon auf Wolke 7 gewesen. Und wenn es ein bisschen besser läuft, dann schaffen wir es vielleicht noch nach Europa. Und dann brach alles zusammen. Wir haben gar nichts mehr geholt. Wir haben noch tatsächlich auch nur noch einen einzigen Punkt in den letzten, ich glaube, 12 Spielen geholt und sind sang- und klanglos wirklich mit Pocken und Trompeten abgestiegen. Und nach wie vor, wenn sich hier Leute, die das miterlebt haben, treffen, dann heißt es immer noch, ja, wenn Bastian Oczipka und wenn Carlos Zambrano sich nicht verletzt hätten, dann würden wir heute noch Erstliga spielen, so ungefähr. Hat es also in jeder Zweitligasaison seitdem geheißen. Und damit komme ich zu meinem Punkt, nämlich wir haben die Verletzung viel besser ausgleichen, kompensieren können, als es damals der Fall war. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem für Aufsteiger, gerade die lange nicht in der Erstliga gespielt haben, dass du einfach die Breite im Kader nicht hast. Also vielleicht hast du die gleiche Anzahl Spieler, aber du hast nicht jede Position gleichwertig besetzt. Du hast auf jeden Fall einen Qualitätsabfall. Und wenn dann Schlüsselspieler ausfallen, geht das meistens nach hinten los und du hast richtig große Probleme. Und da muss ich sagen, nochmal, auch da Chapeau an Blessin, wie er das geschafft hat, teilweise durch Verschiebungen oder wie auch immer, einfach, dass er die Leute so super darauf vorbereitet hat, waren auf einmal wir in der Lage, Ausfälle wie zum Beispiel Carol Metz, wie Elias Saad, wie Connor Metcalf, Morgan Gilovgi fiel aus. Also es waren wirklich viele Spieler, die normalerweise in die Stammelf gehören, die über einen längeren Zeitraum der Saison gefehlt haben. Und das hat man nicht gemerkt. Also insbesondere, wenn ich dran denke, hier kurz vor Weihnachten haben wir in Stuttgart gespielt und da war es halt gefühlt so, dass man schon die B-Jugendlichen fragen musste, was sie eigentlich am Wochenende vorhaben. War natürlich nicht so. Natürlich waren immer noch 11 Profis auf dem Platz und auch noch ein paar auf der Bank. Aber du reist dahin, siehst eigentlich überhaupt gar keine Chance, da irgendwas mitzunehmen und gewinnst. Punkt. Und das ist natürlich etwas, was uns einfach in der letzten Erstligasaison gefehlt hat, nochmal nach Verletzung irgendwie nachlegen zu können, nachjustieren zu können und trotzdem mit einer starkfähigen Truppe auf dem Platz zu stehen.
Und das ist eben einerseits das Verdienst von Alexander Blessin, du hast es schon angesprochen. Welche Rolle haben denn dann noch Transfers gespielt? Also welche Rolle hat dann indirekt auch Andreas Bornemann gespielt?
Also Andreas Bornemann hat ja grundsätzlich beim FC St. Pauli schon immer einen sehr schweren Stand gehabt. Das muss man vielleicht mal dazu sagen, dass insbesondere auch die Trennung von Timo Schulz hat ihm sehr viel negative Schwingungen beigebracht. Und nun war der Millanton natürlich auch mit Timo Schulz alleine über das Being Timo Schulz verbandelt. Und auch wir haben, glaube ich, damals schon, naja, vielleicht nicht immer ganz den objektiven Blick gehabt, haben es natürlich trotzdem probiert und ich glaube, man muss einfach rückblickend auf die letzten Jahre sagen, das, was Andreas Bornemann mit dem Kader gemacht hat, kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Er hat die entscheidenden Schlüsselpositionen immer wieder neu gut besetzt. Es wird immer noch Leute geben, die sagen, ja, der hat aber Hartl nicht ersetzt und wir haben keinen Stoßschirmer und so weiter und so fort. Mag alles sein, ist auch bestimmt richtig, aber vielleicht war das auch einfach nicht möglich. Vielleicht ist es einfach so, dass man als FC St. Pauli, der jahrelang in der zweiten Liga gespielt hat und sich in der Corona-Zeit alle angefutterten Reserven wegspielen musste, da kann man dann vielleicht keine Ahnung, Tim Kleindienst kaufen oder sowas. Und trotzdem hat er es immer geschafft, den Kader wieder so aufzustellen, dass da eben was möglich ist. Und jetzt habe ich gerade eben, kommt jetzt mir wieder ein, eine der wichtigsten Verletzungen, die wir trotzdem wieder aufgefangen haben, war James Sands. Der hat hier, kam im Winter, und damit sind wir jetzt auch bei Transfers, also im Winter kam Noah Weißhaupt von Freiburg, den hattest du vorhin auch schon erwähnt, unfassbare Granate auf der Außenbahn, für unsere Verhältnisse zumindest. Und es kam James Sands und das war, ich würde sagen, der Königstransfer, den wir geholt haben im Winter. Es kam auch noch Siebe van der Heyden, der hat auch sehr geholfen, die Defensive zu stabilisieren, einfach weil er auch so ein, also nicht dreckig im Sinne von unfair, aber von unangenehm Spieler ist. Und sowas hat uns ein bisschen gefehlt, ne? Also wenn ich sage, also ich liebe Hauke Wahl, ich finde den super, aber der hat halt nur eine gelbe Karte. Also das ist ja eigentlich toll, dass Defensivspieler sowas können. Aber vielleicht brauchst du auch mal jemanden, der so ein bisschen, in die andere Richtung geht.
St. Pauli ist übrigens das Team mit den wenigsten gelben Karten in der Liga. 47. Aber dafür 4 Platzverweise. Also da habt ihr es dann wieder reingeholt, sag ich mal.
Ah, da waren ja auch Unberechtigte dabei. Aber egal, das
fast immer, nicht. Immer war der Schiri blind. Habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ja, aber James Sands, der Königstransfer, viele Minuten hat er eigentlich letztlich dann gemacht?
Ich glaube, es waren am Ende, waren es 7 Spiele, weiß ich gar nicht, oder waren es nur 3 Spiele, keine Ahnung, auf jeden Fall eine unfassbar geringe Zahl. Und aber in den Spielen war es, also wie die Sonne geht auf, es waren 7 Spiele tatsächlich. Mhm. Und er war das fehlende Puzzlestück. Und du hast wirklich gesehen, wie auch dann Jackson Irvine neben ihm auf einmal wieder aufblühte und viel mehr Raum auf einmal, ich sag mal, für andere Dinge hatte, weil James Sands ihm diesen Freiraum gegeben hat. Also Tim hat einen sehr schönen Satz geprägt, nämlich, dass Sechser immer die besten Spieler sind, wenn sie die Menschen oder die Spieler neben sich stärker machen. Mhm. Und das ist eine Eigenschaft, die James Sands auf jeden Fall hat. Und ich hoffe, dass wir die Leihe mit ihm verlängern können. Also er ist von New York City FC ausgeliehen, eigentlich nur für die Saison. Da gab es auf jeden Fall von vornherein eine Option, diese Leihe zu verlängern. So wie ich Bundesliga-Manager früher gespielt habe, dann ist in der Option meistens drin, der muss eine Anzahl Spiele spielen. Mhm. Das ging jetzt halt nicht, logischerweise durch die schwere Verletzung. Ich glaube aber, dass man sich eben trotzdem da einigen wird. Er hat auch die Reha hier in Hamburg gemacht, ist immer dabei geblieben, war jetzt auch für der Saisonabschlussfeier dabei, hat mehrfach betont, wie toll er das hier alles findet, wie es ihm hier gefällt. Von daher gehe ich davon aus, dass man da einen Weg findet, diese Leihe zu verlängern. Und dann bin ich sehr gespannt, wie der nächste Saison hier performen wird.
Das wäre natürlich wirklich was. Ich persönlich hoffe aus reinen Wortspielgründen, dass er dann gemeinsam mit Scott Banks auf dem Feld steht. Dann hätten wir die Sands Banks. Aber das da bin ich geil. Wahrscheinlich nicht der Erste, der diesen sehr, sehr lauwarmen Gag macht. Aber um das eben dann abzuschließen, Andreas Bornemann, auch in dieser Transferperiode oder in diesen Transferperioden wieder gute Entscheidungen getroffen, wobei man sagen muss, es gibt auch eine ganze Reihe von Spielern, da kann man das eigentlich noch nicht sagen. Also die Verletzungen, die haben ja gerade bei Neuzugängen ganz schön zugehauen.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch so ein paar Spieler, die dann schon das Versprechen in die Zukunft sind. Also Abdouli Cissé haben wir aus Estland geholt und da war schon bei der Verpflichtung wurde gesagt, der wird uns jetzt nicht helfen. Also das ist niemand, der jetzt in der Rückrunde auf einmal die Torquote erhöht. Vielleicht schafft er es, ein paar Einsätze zu bekommen, aber das ist eher ein Vorgriff auf die Zukunft. So. Das hat Alexander Blessin auch vor kurzem auf einer Pressekonferenz gesagt, naja, der ist gerade so in so einem kleinen Loch, aber der arbeitet und das wird noch was. Und also der ist 20, kommt aus Gambia, hat jetzt in Estland bestimmt auf Profiniveau gespielt und trainiert, aber vielleicht ist Profiniveau in Estland dann doch noch bei aller Wertschätzung ein bisschen was anderes als die Bundesliga. Das heißt, der wird auch einfach körperlich sich da erstmal dran gewöhnen müssen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall einer derjenigen ist, den man da noch auf dem Zettel haben sollte. Ob das dann funktioniert, werden wir sehen, aber zumindest kann das passieren.
Wie kommt denn Bornemann gemeinsam mit seinem Scouting-Team auf solche Spieler? Ist das ein datengetriebener Ansatz? Oder weil, wenn ich mir angucke, woher die Spieler kommen, dann habe ich Brentford, Lens, Estland aus der zweiten vom SC Freiburg, Viktoria Köln, also dritte Liga, Sens kommt von New York, also von New York City, muss man dazu noch sagen, von dem Verein. Also, das ist ja ganz, ganz wild verteilt.
Ja, wir haben jetzt heute gerade den ersten Neuzugang für die neue Saison geholt. Das ist, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Arkadiusz Pyrka, der kommt aus Polen, aus der ersten Liga. Also das passt auch in dieses breit verstreut Muster. Also was ja interessant ist, ist, dass wir im Jugendbereich jetzt das Scouting quasi abgebrochen haben, ist falsch, aber wir scouten nur noch in Hamburg. So. Mhm. Offensichtlich tut Andreas Bornemann das so nicht. Das wäre vielleicht auch fatal. Aber ja, ich stecke da natürlich jetzt nicht im Detail drin, aber ich denke schon, dass er da mit seinem Team sehr gut aufgestellt ist und eben auch in den Gegenden sucht, wo das, wie formuliere ich es? Also Alexander Blessin hat es mal sehr schön gesagt, wenn in Belgien einer 10 Tore macht, ja, dann ist der für uns nicht mehr bezahlbar. Mhm. Und das sind natürlich dann so die Ligen, in denen Vereine wildern können, die finanziell ein bisschen besser aufgestellt sind. Da kommen wir aber nicht ran. Das heißt, wir müssen uns so im zweiten Regal, sei es Skandinavien, sei es irgendwie so Osteuropa, ich glaube, da können wir dann eher was machen. Wie genau er dann auf die Leute kommt, das müssten wir ihn mal im Podcast dann selber fragen.
Mach das mal bitte, das interessiert mich wirklich, weil man muss sich seine Nische suchen und das ist nicht mehr so wie früher, dass es irgendwie dann besonders kreativ ist, wenn du Georgien leer kaufst oder eben in eine gewisse Region oder gar in einen Kontinent gehst. inzwischen sind das andere Themen. Und gleichzeitig haben aber auch alle dieselben Daten, mit denen sie scouten können. Also alle haben wahrscheinlich den Y-Scout-Zugang, den ich auch habe. Nur das teurere Paket, wo nicht nur die Bundesliga freigeschaltet ist. Das heißt, irgendwas muss es da ja noch geben. Vielleicht sind es auch Kontakte zu Beratern. Vielleicht ist es, dass man Jugendturniere besucht und dann Spieler im Blick behält. Ja, find das mal raus, bitte, Mike.
Ja, also ich glaube, das Netzwerk ist schon vorhanden bei ihm. Also das er auch dann nicht nur auf Y-Scout schaut, aber ja, wir werden das weitergeben, die Frage.
Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was sich da bei St. Pauli tut, und das habe ich ja auch im letzten Schwerpunkt mit Jakob Hafke noch ein bisschen rausgearbeitet. Die Mittelstürmer rein theoretisch hätte es auch im Kader gegeben, aber die aus verschiedenen Gründen konnten die kaum spielen oder es sind eben so wie Cissé jetzt noch nicht für diese Saison geholt worden. Also vielleicht löst sich ja auch noch dieses Problem. Ein anderes Problem, das hat sich auf eine komplett andere Art und Weise geäußert und jetzt auch gelöst. Es gibt eine Genossenschaft, das haben wir ja auch hier im Rasenfunk immer mal wieder so nebenher mit erwähnt, und du hast es als Punkt mitgebracht, weil du sagst, Wettbewerbsnachteile werden mit dieser Genossenschaft kurzfristig ausgeglichen. Was meinst du denn damit?
Genau, also ich zitiere jetzt frei unseren Geschäftsführer für die Finanzen, Wilken Engelbracht, der halt vorgerechnet hat, wenn wir sehr seriös wirtschaften und zumindest nicht in die dritte Liga absteigen, das war immer so die Einschränkung, die noch dazu gesagt werden muss, dann werden wir so ungefähr in 10 Jahren auf dem Stand sein von der Gesundung des Vereins, vom Eigenkapital und solchen Geschichten her, von vor Corona. Mhm. In 10 Jahren. Das heißt, wir waren sehr gesund, dann kam Corona, dann haben einige Vereine sich da anders geholfen und der FC St. Pauli hat quasi sein Eigenkapital aufgefressen. Kann man, glaube ich, vereinfacht zumindest so formulieren. Und das bedingt natürlich, dass du nicht mehr, na, kreditwürdig sind wir, glaube ich, immer noch, aber vielleicht nicht zu den allerbesten Konditionen. Und es stehen halt Projekte an, die man in der Infrastruktur angehen muss bei uns. Also unser Nachwuchsleistungszentrum, das ist ein Witz. Also wir haben einen Kunstrasenplatz und einen Rasenplatz daneben, der aber zu klein ist, um daraus Pflichtspiele bestreiten zu dürfen. Die Kabinen oder so, das sind alles Container. Also das ist alles nicht eines NLZ würdig von der Infrastruktur her. Trotzdem mit 3 Sternen ausgezeichnet, weil da wirklich sehr gute Arbeit getätigt wird und das dann aber, glaube ich, eher den Menschen, die dort arbeiten, geschuldet ist als den räumlichen und anderen Gegebenheiten. So, das heißt, da musst du ran. Wir haben auch auf dem Trainingsgelände der Profis, das sind 2 Rasenplätze und ein Kunstrasenplatz, wo die Profis aber dann schon eher nicht drauf trainieren, weil das ist ja auch nicht gesund etc. Und das heißt, im Winter führt das dann dazu, da hatten wir in der Zweitligasaison eine Riesendiskussion, dass dann, als das Wetter mal so richtig hamburgerisch war, für eine Woche nach Mallorca geflogen wurde. Klar, FC St. Pauli, Doppelmoral und so weiter und so fort. Die Leute kommen dann auch aus dem Käfig und dürfen dann wieder rummeckern. Das heißt, auch da willst du irgendwas verbessern. Du brauchst mehr Trainingsplätze. Wenn man da bei unserem Nachbarn schaut, der weiß vor lauter Rasenplätzen gar nicht wohin, sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich. Und auch das kostet natürlich unfassbar Geld, gerade in einer Stadt wie Hamburg. Und dann, so schön es auch ist, auch am Millerntor muss vielleicht mal das ein oder andere angepasst werden, bauliche Maßnahmen etc. Das heißt, wir brauchen momentan Geld, um investieren zu können. Und damit ist jetzt gar nicht der Stürmer gemeint, sondern tatsächlich alles das, was irgendwie drumherum zu einem Profiverein gehört. Ja, und da gibt's jetzt eben die Genossenschaft. Es wurden am Ende knapp 30 Millionen eingesammelt. Der Anteil pro Person oder pro Anteil kostet es 850 Euro, was natürlich schon auch eine sehr, sehr stolze Summe ist. Also wenn man schaut, wie viel Geld Schalke momentan einnimmt mit deutlich weniger oder mit deutlich geringeren Anteilen, da haben wir das, glaube ich, schon richtig gemacht. Die vereinfachte Variante ist jetzt das, oder die vereinfachte Lösung des ganzen Problems ist, dass die Genossenschaft jetzt Anteile vom Stadion erwirbt. Das sind, weiß ich, finalen Zahlen sind noch nicht raus, irgendwas zwischen 50% und 60% vom Stadion für diese 30 Millionen. Und das Geld kann dann der FC St. Pauli, nicht die Genossenschaft, dafür verwenden, schuldenfrei zu sein. So, Jetzt ist schuldenfrei natürlich auch nie so ganz erstrebenswert, deswegen wird man wahrscheinlich erstmal Kredite ablösen, je nachdem, wie gut die von der Verzinsung her sind, ob man sich vielleicht auch den einen oder anderen noch ein bisschen stehen lässt und dafür andere Dinge dann in Investitionen tätigt. Aber du kannst auf jeden Fall jetzt wieder mit Banken reden und kriegst gute Konditionen, wenn du solche Bohrvorhaben jetzt angehen willst. Und da haben wir, glaube ich, jetzt einfach die 10 Jahre, die Wilken Engelbracht da jetzt nannte, überbrückt und sind jetzt wieder in der Lage, solche Dinge anzugehen. Und ich glaube, als Erstligist musst du das tun können. Schöner wäre natürlich, wenn wir jetzt einfach 3 Spieler 70 Millionen verkaufen. Das ist dann der Eintracht Frankfurt Weg und die haben das auch wirklich sich verdient, diesen Weg gehen zu können. Aber so weit sind wir nicht und wir müssen andere Wege gehen und da ist jetzt hier halt die Genossenschaft einer, der da hoffentlich diese Wettbewerbsnachteile, die wir haben, gerade in der Infrastruktur, uns hilft auszugleichen.
Aber es ist quasi nicht falsch zu sagen, dass man letztlich über die Einnahmen der Genossenschaft das ausgeglichen hat, was einem durch Corona weggeknuspert wurde.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen vereinfacht, aber ich würde das nach wie vor so formulieren.
Und wie ist das zu bewerten? Es hat ja jetzt doch schon eine ganze Weile gedauert, bis das dann zustande kam. Also man hatte keine Vorerfahrung und es gibt quasi keine Referenzwerte, das muss man dazu sagen. Gleichzeitig erlebt man ja aber St. Pauli eigentlich als ein sehr begeisterungsfähiges Umfeld. Ich fand das schon interessant, dass das jetzt nicht so war wie bei, weiß nicht, einem Taylor Swift Konzert, dass schon nach 8 Sekunden alles vergriffen ist und alles ausverkauft ist, sondern dass das schon eine ganze Weile gedauert hat, bis man dann das hochgesteckte Ziel dann aber auch letztendlich erreicht hat.
Ja, das ist quasi mein St. Pauli wird 18. Moment, weil ich habe vor dem Beginn der Genossenschaft gesagt, na, bis Weihnachten sind wir durch mit den 30 Millionen. Und ne, wie du sagst, dem war nicht so. Es war ein super euphorischer Beginn. Also man hat wirklich gemerkt, in dem Moment, wo das losging, das wurde ja auch wirklich über Tage dann runtergezählt, so ungefähr. Und da hatten wir, glaube ich, nach einem Tag schon 11 Millionen. So, und das, da haben alle gedacht, ja gut, dann kann ich ja rechnen. 1 Tag 11 Millionen, 3 Tage 33 Millionen, zack, Thema durch. So war es dann nicht. Ich glaube, es waren dann auch relativ schnell noch 16 oder 17 Millionen. Aber dann war es vorbei. Und da hast du schon gemerkt, es sind halt 850 Euro. Das ist nichts, was du mal eben so an der Supermarktkasse im Regal hängen siehst und sagst, ja gut, heute nehme ich noch einen Anteil mit. Sondern es war ein Kostenpunkt, den die Leute, die das wollen und vor allem die das können, weil das muss man ja können, also diese Summe aufzubringen, die haben sich das sehr gut überlegt und die waren dann auch quasi sofort dabei. So, und dann war es im zweiten Gang ein sehr, sehr zäher Prozess, den man auch über viel Öffentlichkeitswirksamkeit dann außerhalb der eigenen Bubble weitergetreten hat. Und gut, jetzt hieß es auf der Pressekonferenz letztens, gerade in den letzten Tagen gab es nochmal ganz viele Zeichnungen aus dem Postleitzahlengebiet rund um München. Ich weiß nicht, ob du dabei bist, musst du auch nicht sagen, aber offensichtlich hat dann Uli Hoeneß vielleicht doch noch den einen oder anderen Anteil und das Volk bringen können, also nicht er selber, sondern seine Unterschrift. Weiß ich nicht, aber also man kann nur sagen, am Ende die Leute...
Ja, Entschuldigung.
Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie eine Urban Legend ist, aber sie haben es so formuliert, von daher traue ich denen das jetzt erstmal oder glaube ich denen das erstmal. Und man kann nur sagen, es war eine sehr, sehr, sehr große Anstrengung, die da getätigt wurde von allen Beteiligten aus der Genossenschaft. Und ja, am Ende muss man sagen, es gab vorher ja eine Erhebung, ich komme gerade nicht auf den Namen, Marktforschung war es, wo man gesagt hat, welche Summe darf man ungefähr vereinnahmen pro Anteil und was soll dann am Ende dabei rauskommen. Und dann hat man halt gesagt, okay, wenn wir auf 30 Millionen wollen, dann wäre die ideale Summe irgendwie um und bei 1.000 Euro. Dann hat man gesagt, nee, ja, wir wollen lieber ein bisschen weniger und sind deswegen bei 850 gelandet. Und ja, am Ende alles richtig gemacht und die Summe ist nahezu, ich glaube, es sind 29,7 Millionen dann geworden. Und gerade wenn man dann ähnliche Projekte bei Schalke und bei Union anschaut, dann scheint St. Pauli da sehr viel richtig gemacht zu haben.
Ja, das ist ja eh sehr interessant, wie unterschiedlich die Genossenschaftsmodelle so sind. Und Dominik Šiškovič hat es bei uns mal in der Ligatur gesagt, Schalke verkauft da mehr oder weniger heiße Luft. Ich denke, da gibt es auch irgendwann mal ein Tribünengespräch dazu, wo man die miteinander vergleichen kann, diese Genossenschaftsmodelle. Es ist auf jeden Fall interessant, dass es jetzt mehrere Versuche dieser Art gibt und sie inhaltlich aber so unterschiedlich ausgeprägt sind, mit ganz, ganz unterschiedlichen Mitbestimmungsrechten bis hin zu mehr oder weniger gar keinen Mitbestimmungsrechten. Aber weil das Ganze ja vor allem in Bauvorhaben fließen soll und weil wir in Deutschland sind, muss ich die Frage stellen, gibt es dafür schon Baugenehmigungen? Klappt das denn überhaupt? Arg viel Platz hat doch St. Pauli gar nicht. Wo sollen denn all die Plätze hin?
Genau, also das ist dann ja auch kein Thema der Genossenschaft, weil die kauft ja einfach was von der Stadionbetriebsgesellschaft, was schon da ist. Ja, also das Trainingsgelände momentan an der Kollaustraße, das ist da und das soll erweitert werden. Und die Geschichte zieht sich auch schon gefühlt seit 10 Jahren. Man ist jetzt endlich so weit, dass es wirklich demnächst vielleicht ganz eventuell losgehen könnte. Und am Ende sollen dann statt 2, ich glaube, es sollen dann am Ende 6, vielleicht sogar 8, weiß ich nicht mehr genau, müsste ich nachgucken, Plätze sein. Und natürlich gab es da auch ganz viel Diskussion vorher, weil unter anderem eine Fläche davon Überschwemmungsgebiet ist, was du natürlich nicht einfach so bebauen kannst, weil dann kommt eine Überschwemmung und das ist jetzt in Hamburg nicht so völlig unwahrscheinlich. Und dann steht auf einmal alles unter Wasser und vor allem auch Häuser in dem Wohngebiet drumherum saufen ab. So. Also von daher, da ist sehr viel gemacht worden. Wenn man den Gutachten glaubt, dann ist es so, dass durch die besondere Art und Weise, was man da neu baut, tatsächlich am Ende mehr Wasserverdrängung, also Wasseraufnahmemöglichkeit da ist, als es jetzt aktuell der Fall ist. Und deswegen soll das alles gut werden. Aber es ist auf jeden Fall auch kein Projekt, wo wir jetzt am Ende der Saison sagen werden, ja, guck mal, jetzt sind hier die 8 Plätze oder 6 oder wie auch immer, sondern das wird uns noch ein paar Jahre begleiten. Hm.
Und wo würdest du sagen, weil wir sprechen ja jetzt eigentlich gar nicht mehr über das Sportliche, sondern über St. Pauli als Verein oder als Unternehmen in Konkurrenz zu vielen anderen Unternehmen. Wo würdest du denn sagen, steht St. Pauli da, wenn wir jetzt eben erkennen, okay, also den Corona-Nachteil, den hat man jetzt aufgeholt?
Also ich glaube, wir stehen wirtschaftlich sehr gesund da. Wir haben vor allem auch das, was man jetzt unter Firmen dann ja immer braucht, irgendwie so ein USP. Das haben wir einfach durch die Art und Weise, wie der FC St. Pauli ist, wie er in den letzten Jahren wirklich seine Marke gebildet hat. Und ich glaube, dass wir deswegen die Chance haben, so eine Rolle wie Freiburg in den nächsten 50 Jahren uns irgendwie anzueignen. So, das kann auch furchtbar in die Hose gehen und nächstes Jahr spielen wir wieder in der zweiten Liga. Weiß ich nicht, mag passieren. Aber ich glaube, dass momentan, also anders, dass der FC St. Pauli in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht hat. Mhm. Und wenn das mit der Genossenschaft so funktioniert, das muss man natürlich auch mal sagen, 30 Millionen, ja, pff, da verkaufen andere Leute einen halben Verteidiger und haben die gleiche Summe. Mhm. Trotzdem ist das für uns jetzt erstmal etwas, was ja dann auch nicht in den Kader investiert wird, zumindest im allergrößten Teil nicht. Und wenn man so gesund weiter wächst, glaube ich einfach, dass du als dieser Verein, der immer noch vieles anders macht als andere, in einer Stadt wie Hamburg einfach die Chance hast, da irgendwann diesen Gap zu schließen, den es momentan zu Vereinen wie Mainz und Augsburg auf jeden Fall noch gibt, was den Etat anbelangt. Ja, und dann muss man natürlich auch mal ein bisschen Glück haben. Aber grundsätzlich sehe ich uns da auf einem guten Weg.
Ich meine, diesen Gap zu schließen, diese Lücke zu schließen, das ist natürlich das, an dem schon ganz, ganz viele gescheitert sind. Also da kann ich nur sehr empfehlen für alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren. Schaut euch mal das Projekt 100 von VfL Bochum an oder Projekt 150. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall findet man das auf deren Seite und dadurch, dass die auch ein Anleihekonzept haben, kriegt man auch sehr, sehr gute Finanzzahlen und auch so Prognosen. Und da sieht man quasi, wie Ilja Kenzig da geplant hat, dass man eben genau diese Lücke schließt. Und ehrlich gesagt, da muss schon wirklich jeder Sonntag auf den 13. fallen, dass das so hinhaut. Da siehst du, wie viel einfach passieren muss. Und dann erst wärst du quasi auf Augenhöhe mit Augsburg. Und Augsburg ist ja jetzt auch nicht der Nabel der Fußballwelt, ohne jetzt böse sein zu wollen. Aber das ist nicht so einfach.
Ja, aber wenn man halt guckt, was Augsburg im Winter an Transfers getätigt hat, die Möglichkeit haben wir nicht, ne? Also da ist halt, diese Gap ist definitiv da.
Ja.
Und die wird man auch nicht schließen können, wenn man jetzt noch ein zweites Mal die Bundesliga hält, sondern man muss da wirklich über die Jahre konstant und vielleicht auch mal einen Platz ein bisschen besser als Platz 14, um da einfach in diesem Ranking hochzugehen. Die Zeit haben wir nicht, aber schön wäre es natürlich, wenn man die TV-Geldverteilung einmal generell überdenkt, aber das wird wohl nicht passieren.
Da kann ich dir sagen, da habe ich jetzt erst jüngst wieder Unterhaltungen geführt. Sie raffen es nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Sie verstehen nicht, wo das fucking Problem ist, was wir eigentlich alle wollen. Hoffenheim macht doch so gute Arbeit. Also das ist tatsächlich einfach, vergiss es einfach. Es wird nie kommen. Einzige Ausnahme, sollte irgendwann die DFL ihr Produkt selbst vermarkten müssen. Also sprich, du holst dir ein DFL-Login und das wird dann vielleicht auch ausgeliefert über, keine Ahnung, das kann dann auch über Amazon, DAZN und so weiter ausgeliefert werden, aber sprich, du liest dein Abo dann bei der Plattform ab und die DFL kriegt einen Share. Ab dann ist rein theoretisch jedes Abo zurechenbar einer Fanzugehörigkeit, wenn du das abfragst. Da bist du aber dann auch schon so gefährlich an der Einzelvermarktung dran.
Mhm. Das wollen wir auch nicht, nee.
Das wollen wir auch nicht, genau. Das ist also alles, bei dem Uli Hoeneß sagt, ja, halte ich für eine klasse Idee, da muss man misstrauisch werden. Und das wäre was, wo er definitiv sagen würde, ja klar, machen wir das jetzt anteilig. Aber gut, jetzt kommen wir wirklich ein bisschen vom Thema ab. Auf der anderen Art und Weise aber sind wir schon noch im Thema drin, denn zum Kontext von St. Pauli in der Stadt Hamburg gehört ja auch der HSV. Und da würde mich mal interessieren, nachdem dein letzter Punkt, ich hätte jetzt nicht über den HSV gesprochen, aber dein letzter Aspekt ist, dass du keinen Bock auf Derbys hast. Erzähl mir mal, was hat sich denn eigentlich so im Verhältnis zwischen HSV und St. Pauli verändert? Ich kann vielleicht mal mit etwas starten, was mir berichtet wurde. Ich habe gehört, dass in den Zweitligasaisons der HSV durch günstige Tickets sehr viel junges Publikum dazu gewonnen hätte und dass man das auch daran ablesen könnte, dass so mancher schwarz-weiß-blauer Sticker den Vierteln, in denen St. Pauli sehr zu Gange ist, dann doch gefährlich nahe gekommen ist in der Vergangenheit. Hat sich da was verschoben?
Boah, ich glaube, da können wir auch fast ein Tribünengespräch drüber machen.
Du hast ja bloß Angst, dich auf dieses Glatteis zu bewegen.
Also es ist auf jeden Fall ein Glatteis-Thema, das kann ich dir sagen. Also es ist so, definitiv, ich glaube, das hat man auch heute dann bei der Feier, die ja gerade parallel stattfand, des HSV gemerkt. Die Masse an Menschen hat der HSV immer noch eher als der FC St. Pauli. So, da wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Jahren nichts dran ändern. Liegt sicherlich auch daran, dass sie ein über 20.000 größeres Stadion haben. Das ist so. Es war lange Zeit so, dass der FC St. Pauli da gerade bei den Jüngeren eher angesagt war. Und das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen tatsächlich in den letzten Jahren verschoben. Weil der HSV bedingt durch die zweite Liga tatsächlich ja so einen kleinen Change auch, was die Struktur in der Kurve anbelangt, machen konnte. Und umgekehrt der FC St. Pauli das halt nicht kann, weil bei uns ist halt immer ausverkauft gewesen. Es gibt halt keine Tickets, gerade für Jugendliche ist es unfassbar schwer. Auch da ist jetzt bei uns ein bisschen Bewegung drin. Die Südkurve, gerade USP, macht da unfassbar viel, hat eine ganz, ganz tolle Nachwuchsarbeit auch da in dem Sinne. Und man hat da auch Ideen, wie das mit den Tickets wieder ein bisschen besser wird. Aber ja, so, also das ist sicherlich was, wo man früher sagte, nee, bei den Jüngeren ist auf jeden Fall St. Pauli mehr angesagt. Das hat sich, ich will nicht sagen gedreht, aber mindestens ausgeglichen, ja.
Na, wirklich interessante Entwicklung. Und gleichzeitig spreche ja nichts gegen zwei Erstligisten aus Hamburg, also.
Ich kann halt nicht für alle sprechen, ne? Das ist ja klar. Und ich glaube trotzdem sagen zu können, dass viele aus der aktiven Fanszene und ich glaube damit auch beim HSV keinen Bock drauf haben. Also es war einfach jetzt 6 Jahre lang die Zweitliga-Derbys. Es war jedes Spiel einfach unfassbarer Stress.
Ja.
Und gerade aus St. Paulis Sicht ist es halt so, du musst da raus in dieses Stadion am Arsch der Welt. Du musst, wenn ich zu einem Auswärtsspiel im Volkspark reise als St. Pauli-Fan, stehe ich früher auf, als wenn wir in Dortmund spielen. Also, weil du einfach für die Anreise so viel Zeit brauchst. Also natürlich auch ein bisschen selbst geschuldet. Ich könnte ja neutral anreisen, setze mich in die Bahn und bin dann verhältnismäßig schnell da. aber es nervt halt alles. So, und der ganze Bohai um die Spiele drumherum, der wurde so aufgeblasen. Es wurde auch tatsächlich, es war ja nicht friedlich so, sondern es gibt immer Dinge, davon landet das allermeiste nicht in den Medien und das ist auch okay so. Aber es führt halt alles mit zu dieser Nerverei. Und ich glaube, wenn du St. Pauli-Fans fragst, hättet ihr lieber nächstes Jahr erste Liga gespielt und der HSV in der zweiten Liga, würden wahrscheinlich sehr viele sagen, ja, gefällt mir viel besser. Und umgekehrt, glaube ich, beim HSV auch, wenn man denen vorschlagen hätte können, ihr steigt auf und St. Pauli steigt ab, hätten die meisten auf jeden Fall. Nicht nur wegen Häme, sondern auch, weil sie sagen, ja, nee, ich brauche den Stress gar nicht. Das ganz gut verarbeiten können. Und jetzt so für mich zum Beispiel, ich habe ja so einen täglichen Blog, den ich befüllen muss und ich habe jetzt einfach ein Jahr lang nicht über den HSV schreiben müssen. Das ist super gewesen. Ich habe mich total wohl gefühlt damit und jetzt muss ich mich in der nächsten Saison halt doch wieder mit denen beschäftigen und habe da eigentlich gar keinen Nerv drauf. Und ich glaube, natürlich ist eine Stadt wie Hamburg absolut bereit für zwei Erstligisten. Ich glaube auch Fußball-Deutschland wird in einer Liga mit Hoffenheim und Wolfsburg und solchen Vereinen sehr froh sein, dass dieses Spiel jetzt zweimal im Jahr stattfindet. Die DFL wird 10 Kreuze machen. Alles super. Ich ganz persönlich hätte auch noch ein zweites Jahr mit dem HSV in der zweiten Liga sehr gut und uns in der ersten Liga sehr gut überleben können, glaube ich.
Aber täuscht mein Eindruck, dass das durchaus extremer geworden ist in den Jahren, in denen es Derbys gab? Also ich erinnere mich daran, dass dann irgendwann der alte Schwede, so ein riesiger Findling am Elbstrand, auf einmal in St. Pauli-Farben angemalt war und sich da Leute sehr zu Recht drüber aufgeregt haben, in welche Dimensionen das jetzt eben schon geht, quasi die Farben in der Stadt zu verteilen?
Ja, ich glaube, das ist mit den Derbys extremer geworden. Das sind ja noch harmlose Dinge, ne? Also es gibt ja auch diese Treppe in St. Pauli, die runter zum Hafen führt, die halt rund um die Derbys immer von braun-weiß-rot auf schwarz-weiß-blau wechselt. Was so ein bisschen Folklore ist. Allein der Farbwechsel, ja, das ist ja noch okay, da kann man ja drüber schmunzeln, dass das aber ab und an auch damit einhergeht, dass die Leute, die das da gerade umbemalen, vielleicht körperlich dann da gar nicht so unbeschadet rausgehen. Das vergisst man dann. Und es sind halt auch wirklich deutlich schlimmere Dinge passiert in den Jahren. Und das ist wahrscheinlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also es wird halt immer alles sehr viel extremer. Und ich glaube, dass das Vereins Themen natürlich auch sehr überspitzt werden und gerade in so einem Innenverhältnis innerhalb einer Stadt, da ist das vielleicht nicht immer gesund. Und dementsprechend glaube ich, dass das schon in den letzten Jahren auch mehr geworden ist. Also wir hatten auch mal eine Zeit, wo es wirklich ganz finstere Dinge vorgefallen sind. Die sind jetzt, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr passiert. Also ich glaube, es hat sich wieder ein bisschen befriedet. Aber wer weiß, was die Erstliga mit uns macht.
Gibt es in Hamburg auch die Entwicklung, die hier in München zu beobachten ist? Kann man aber nicht drüber berichten, weil da möchte niemand offiziell drüber reden. Aber dass dir auch Leute von Fanprojekten sagen, es gibt jetzt eine neue Generation an jungen Fans, die über gewisse Telegram-Gruppen und TikTok quasi in einen sportlichen Wettbewerb tritt, wer die schönere körperliche Verletzung des Gegners hinbekommt und das besser gefilmt bekommt. Und da habe ich gehört, dass man auf die gar keinen Zugriff mehr hat, dass man die auch mit diesen Fanprojekten, die ja im Grunde die letzte Bastion sind in einem Sturm aus Scheiße, der da im Zweifel passieren kann, völlig unterfinanziert und nicht wertgeschätzt, aber sie sind die einzigen, die rein theoretisch da irgendwie noch eingreifen können oder zumindest etwas lenken können. Da habe ich jetzt schon aus verschiedenen Ecken gehört, da gibt es eine ziemlich krasse Entwicklung, die noch nicht so an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil halt nicht genügend Journalisten in diesen bisschen schwer auszuhaltenden Telegram-Gruppen sind, unter anderem. Ist es in Hamburg auch so?
Also in Telegram- und TikTok-Gruppen bin ich zum Glück auch nicht. Von daher
ich ertrage nicht noch mehr Scheiße in meinem Leben.
Im Detail nicht so bestätigen. Also es ist natürlich so. Ich meine, da verrate ich kein Geheimnis. In beiden Fanszenen hast du Leute, die sehr, 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 sehr körperlich fit sind. Und das auch genau aus dem Grund. Es gab halt unter anderem den Vorfall mit einem Fanprojektmitarbeiter von St. Pauli, der nachts im Park dann überfallen wurde, wo eigentlich in all den Jahren immer klar war, Fanprojekte sind tabu. Und er hat, während er da zusammengeschlagen wurde, deutlich signalisiert, dass er fürs Fanprojekt arbeitet. So, solche Geschichten passieren und passieren halt häufiger inzwischen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, dieser Vorfall selbst hat dann das Ganze auch so ein bisschen wieder beendet, weil das tatsächlich eine sehr große Welle dann erzeugte. Schade, dass es den dafür gebraucht hat. Ja, und wie gesagt, ich steckt, also ich bin ja auch, ne, 49, also ich prügel mich nicht mehr, habe ich nie. Und, aber es ist definitiv so, dass das auf beiden Seiten motivierte Menschen gibt, die diese Auseinandersetzung suchen und da ihre Vereinsliebe auf diese körperliche Auseinandersetzung auch dann transportieren.
Ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr jetzt in dieses Extra-Thema abdriften, aber ich denke da länger drüber nach und habe jetzt auch schon viele Dinge jetzt gehört zuletzt und ich bin ja gar nicht so tief drin in diesen Szenen. Also wenn es bei mir aufschlägt, dann hat es schon 13 Mal die Runde gemacht in den entsprechenden Gruppen. Und ich hatte neulich mal den Gedanken, hoffentlich gibt es nicht wieder einen Fall Adrian Malaika, so wie damals 1982 war das. Hätte ich ansonsten aus dem Kopf jetzt nicht mehr gewusst. Aber ich will da jetzt auch nichts an die Wand malen. Es ist nur echt ein interessantes Thema, das aber auch extrem schwierig zu berichten ist aus den genannten Gründen. Aber wenn ihr dazu Input habt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Max, der kann auch in verschwiegen. Das mag man nicht glauben bei so vielen Stunden Podcast, aber es ist so. Lasst die Infos kommen. Ich habe schon so einige. Und dann gucke ich mal, ob man vielleicht auch doch irgendwann berichten kann. Aber jetzt wollen wir wieder zum Positiven zurückkommen. Und das Positive ist ja diese Saison und das Positive ist Platz 14 und eine relativ entspannte Sommerpause, weil man erstmal jetzt nicht für eine neue Liga planen muss, sondern es geht eben darum, jetzt dann das Projekt Klassenerhalt anzugehen. Und du hast ja auch schon in einem deiner Aspekte geschrieben, auch nächste Saison wäre ein Relegationsplatz ein Erfolg. Da wird natürlich gleich tief gestapelt, denn du bist offenbar Profi, Mike.
Absolut, aber ich sage ja nichts als die reine Wahrheit. Also wenn man sich anschaut, wer jetzt hochkommt, Köln und unser Nachbar, dann, also habe ich ja vorhin aufgezählt, wenn ich vor der Saison schaue, wer kann denn hinter uns bleiben? Und das ist ja so die Rechnung, die man anstrengt, während Bayern guckt, wer könnte uns gefährlich werden? Och, ist gar keiner da. Müssen wir halt gucken, vor wem können wir bleiben? Oh, ist gar keiner da. Vielleicht nicht ganz, aber ich meine, dieses Jahr war halt mit Kiel der eine Verein, wo man gesagt hat, okay, also die kommen aus einer ähnlichen Grundlage wie wir, vor denen müssen wir bleiben und irgendwie brauchen wir noch einen zweiten und im besten Fall einen dritten. So, nächstes Jahr, also Köln und der HSV sind keine Vereine, wo man sagt, nur weil die aus der zweiten Liga kommen, bleiben wir vor denen. Wird bei beiden nicht sein, bei Köln sowieso nicht, also die sind auch in der TV-Tabelle deutlich vor uns, also die haben ganz andere Möglichkeiten. Beim HSV bin ich ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, wie das eine Jahr erste Liga sich da auswirkt. Ich habe das immer noch nicht nachgeguckt, ob der HSV, weil sie ja in der zweiten Liga wirklich regelmäßig vor uns waren, was da dann den Ausschlag gibt, also wer von uns beiden mehr Geld hat. Unabhängig davon wird der HSV trotzdem mehr Geld haben, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben. So, und dann hast du, also man muss ja aus St. Pauli-Sicht auf jeden Fall der SV Elversberg die Daumen drücken in der Relegation. So leid mir das für Frank Schmidt tut, also wirklich. Aber das wäre dann der eine Verein, den du quasi schon mal, wo du einen Haken hintermachen kannst, gedanklich für, zumindest wirtschaftlich sind wir vor denen. So, und dann wird's halt schon knapp. Also dann viel mehr Vereine fallen mir da nicht ein. Das heißt, jetzt stehe ich erstmal auf Platz 17 und damit tue ich vielleicht Horst Steffen schon Unrecht, wenn der mit Elversberg tatsächlich hochkommt. So, das heißt, alles andere als nächstes Jahr abzusteigen, wäre wieder ein riesiger Erfolg. Wenn das über die Relegation gelingt, okay. Wenn es wieder Platz 15 oder sogar Platz 14 werden sollte, unfassbar, jetzt schon Respekt an alle. Und ich glaube, alles andere ist völlig unrealistisch und einfach nur wilde Fanträumerei, sehe ich nicht. Lasse mich natürlich trotzdem eines Besseren belehren und davon überraschen. Aber nee, kann ich mir momentan nur schwer vorstellen.
Mike, ich wollte doch positiv aus dieser Sendung rausgehen. Letzter Versuch über die Awards, schaffen wir es vielleicht noch. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Ich hoffe, du hast jetzt keinen traurigen Moment rausgesucht. Lass mal mit dem MVP beginnen. Wer ist es denn geworden?
Ja, ich habe ja auch eure Sendung jetzt vom Spieltag noch gehört und die Namen, die da gefallen sind, das waren auch die, wo ich gesagt habe, ja, die sind alle in der Verlosung. Das Problem ist natürlich beim MVP ist in der Frage mit drin, okay, man muss sich für einen entscheiden.
Ja.
Und ich ringe eigentlich immer noch mit mir, aber ich möchte tatsächlich mit Hauke Wahl gehen, weil er die ganze Saison da war, dass da alles hinten zusammengehalten hat, neben dem Platz ein so total positiver Mensch ist, geborener Hamburger, was soll man da noch zu sagen, dass ich einfach ihm, also den hätte ich genauso gut auch in Unsung Hero packen können, weil ich glaube, so die große Appreciation ihm nicht entgegenschlägt, vielleicht jetzt mal außerhalb der St. Pauli-Bubble zumindest. Aber deswegen gehe ich mit Hauke Wahl.
Sehr schön. Und dann lernen wir, dass Hamburg seine Wahlheimat ist. Es ist für mich auch schon mehr als nur die sechste Stunde. Aber wer ist denn dann dein Unsung Hero geworden?
Entschuldigung, wenn wir bei schlechten Wortwitzen sind, weißt du, wie sein zweiter Vorname lautet?
Nein.
Finn. So, damit lasse ich euch jetzt. Es ist wirklich so. Hauke, Finn, Wahl. Aber egal. Da waren die Eltern wohl auch sehr lustig unterwegs. Unsung Hero. Also auch die Namen Vasil, Smeed, die hätten alle MVP sein können, die könnten alle Unsung Hero sein, weil es einfach nicht diese große Aufmerksamkeit, glaube ich, gibt beim FC St. Pauli. Ich habe mich tatsächlich für einen anderen Namen entschieden, und zwar für Carlo Bukalfa. Weil der kommt auf 24 Einsätze in dieser Saison. Ich glaube, wenn das irgendwie vor der Saison jemand prognostiziert hätte, hätten auch alle gesagt, nee, also der hat in der zweiten Liga schon kaum gespielt. Wie soll der das in der ersten Liga und dann auch noch so gut machen? So, und eines der Tore, wo wir tatsächlich nach Rückstand noch gepunktet haben, war gegen Leverkusen. Das hat er erzielt. Und ich glaube, das war auch so ein ganz, ganz entscheidender Moment in der Saison. Also von daher, Hut ab, Carlo Bukalfa.
Aber wirklich. Und ist er jetzt auch schon eine Weile bei St. Pauli? Gerade nochmal nachgeguckt, wann er eigentlich von Freiburg weg ist und gemerkt, dass ich alt bin. Das war nach der Saison 2017, 2018. Und dann dein Moment der Saison, Mike, was war's?
Ja, ich befand mich im Harz und das ist tatsächlich ein positiver Moment. Ich war Trainingslager, Blindenfußball-Schiedsrichter, ganz anderes Thema, aber wir haben in Heidenheim gespielt. Und du sagtest es vorhin ja auch schon, die Spiele, die wir gewinnen mussten, haben wir in der Regel gewonnen. Und das ist natürlich, wenn du so knapp überm Strich bleibst am Ende, auch tatsächlich dann der Gamechanger, dass du die entscheidenden 6-Punkte-Spiele zu dir ziehst. Und da war es eben das Spiel in Heidenheim. Ich saß im Harz mit einem ganz, ganz schlechten Internet und wir führten lange 1-0. Ich habe mich sehr gefreut und irgendwann vermeldete die Kicker-Push-Nachricht auf meinem Handy den Ausgleich. Und dann dauerte es. Und es dauerte. Und es dauerte und das Netz war weg und es dauerte immer noch. Und irgendwann sprang das vom 1-1 wieder zurück auf 0-1. Und der VAR hatte tatsächlich den Ausgleich aufgrund einer Abseitsstellung kassiert. Und noch während ich versuchte, das zu aktualisieren, sprang auf einmal die Anzeige um auf 0-2. Und damit hatten wir das Spiel dann da gewonnen. Und ich glaube nach wie vor, es gab ein paar Game-Changer-Momente in der Saison, aber dieser Sieg in Heidenheim, wenn da das Auslöstor gezählt hätte, und es war so ein Millimeter abseits, hätte die ganze Rückrunde nochmal deutlich schwieriger werden können.
Sehr, sehr schöner Moment mit der besonderen Pointe, dass es natürlich ironisch ist, dass du sagst, ich bin im Harz und dann sagst du danach trotzdem noch, ich hatte kein Internet. War schon beim ersten Teil des Satzes klar. Wir sind in Deutschland.
Ich musste die Sendungslänge hier noch vergrößern.
So, und jetzt aber die einfachste Frage natürlich dieser Sendung. Die Saison 24-25 als Fortbewegungsmittel, alles zwischen Einrad und Mondrakete zählt. Was ist es?
Wir sind ein Fahrrad, wie es sich für den FC St. Pauli gehört. Wir haben ja auch eine Fahrradgarage vor dem Stadion und ich denke, es passt zu uns ganz gut. Wir sind nachhaltig, wir sind bodenständig, Wir sind auch anderen Fortbewegungsmitteln erstmal unterlegen grundsätzlich. Aber es fühlt sich dann wirklich, wirklich gut an, wenn man so eine lange Strecke dann geschafft hat.
Sehr schön. Ja, da bist du nicht, das erste Fahrrad am heutigen Aufnahmetag. Allerdings werden die nicht zeitgleich veröffentlicht, diese Folgen. Ja, Mike, ich habe es wieder gemerkt, ich könnte ewig reden und habe auch das Gefühl, wir sind jetzt auch trotzdem über manche Themen nur so drüber gehuscht. Aber das ist das Schicksal dieser Saisonbilanzsendung im Rasenfunk Royal. Allen sei aber empfohlen, hört auf jeden Fall den Millern-Ton. Und es gibt ja auch noch andere St. Pauli-Podcasts unter rasenfunk.de/Fußball-Podcasts. Findet ihr alle uns aktuell Bekannten und wenn ihr da neue habt, immer gerne reinschicken, dann aktualisieren wir das immer wieder. Mike, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war sehr schön, mal wieder mit dir über St. Pauli zu sprechen. Und aus ganz eigennützigen Gründen ist es auch schön, dass St. Pauli in der Liga geblieben ist, weil da habe ich immer gute Gesprächspartner. Also vielen, vielen Dank dir.
Ach, das höre ich natürlich sehr gerne und gebe das auch gerne weiter hier intern. Aber ja, ich danke dir, dass wir diese Plattform hier mit dir bespielen durften.
Tja, das habt ihr euch sportlich verdient, der FC St. Pauli. Ich bin so gespannt, wann das irgendwann mal zu den Saisonzielen der Vereine mit dazugehört. Wir wollen im Rasenfunk Royal landen. Also herzlichen Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Alles, was wir hier tun, ist nur möglich, weil es Leute da draußen gibt, die uns freiwillig unterstützen. Und ich würde euch sehr bitten, das zu tun. Viele nutzen ja auch so eine Royal-Sendung als Anlass für so eine Saisonüberweisung. Wenn ihr das machen möchtet, sehr, sehr gerne. Wir werden hier nach dem Value-for-Value-Prinzip bezahlt. Das heißt, ihr überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat so eine Sendung für euch oder auch andere Sendungen, die ihr schon von uns gehört habt? Ist es der Gegenwert eines Kaffees? Auf dem Weg zu U-Bahn ist es der Gegenwert eines Kaffees am Flughafen, also ein sehr teurer Kaffee, oder ist es der Gegenwert eines Kaffees in irgendeiner hippen Bar in Berlin Mitte, dann ist er extrem teuer. Egal, was die Antwort darauf ist, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, rasenfunk.de, da bekommt ihr alle Informationen, einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, wenn ihr dem Rasenfunk gewogen bleibt, abonniert sehr gerne auch die anderen Feeds, die wir anbieten, geht den ganzen Sommer über weiter mit Sendungen und in diesem Sinne wünsche ich euch auch einen guten Sommer, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann hören wir uns ja hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Bis dahin macht's gut und ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.